Was wäre, wenn deine genetischen Daten dazu beitragen könnten, Krankheiten besser zu verstehen, Diagnosen zu verbessern oder neue Therapien zu entwickeln? Und genau das ist möglich, wenn genetische Daten für die Forschung geteilt werden. Aber wie funktioniert das sicher und verantwortungsvoll? Welche Rolle spielen dabei Vertrauen, Datenschutz und Ethik? Und warum ist es so wichtig, dass Daten aus der medizinischen Versorgung in die Forschung zurückfließen und auch umgekehrt? Darüber spreche ich heute mit unserem Experten, Professor Dr. Jörn Walter. Jörn, lass uns wie immer ganz von vorne anfangen. Was genau sind eigentlich genetische Daten?
Genetische Daten sind quasi die Daten des Abbildes unserer gesamten genetischen Information. Das heißt, die Buchstabenabfolge eines Individuums, einer einzelnen Person, erfasst durch Methoden der DNA-Sequenzierung, das heißt also des Ablesens der gesamten Blaupause unserer genetischen Information. Die wiederum müssen natürlich zusammengebracht werden mit bestimmten, wir sagen sogenannten Metadaten, das heißt also zusätzlichen Daten zu der Person. Das betrifft einmal das Geschlecht, das betrifft das Alter, das betrifft aber auch bestimmte Erkrankungen und den Gesundheitszustand der Person. Und dann sagen wir, das sind genetische Daten, die wir halt für Forschungs- bzw. medizinische Zwecke nutzen können.
Die Daten sind dann ja auch einzigartig, oder? Also, dass es eben wie ein genetischer Fingerabdruck ist, der einer Person zugeordnet werden kann. Dementsprechend sind diese Daten wahrscheinlich auch sehr sensibel, oder?
Richtig. Unsere Genominformation ist wie eine Art Barcode, der individuell ist. Das heißt, die Veränderungen, die wir an bestimmten Stellen finden, sind so einzigartig für die Person, dass wir mit 99,999%iger Sicherheit sagen können, das ist die Person. Und daraus entstehen natürlich auch Ängste und Ressentiments gegenüber der Nutzung dieser Daten, weil das tief in die Persönlichkeit eines Menschen potenziell eindringen kann.
Warum lohnt es sich, genetische Daten für die Forschung zu teilen?
Das liegt daran, dass wir in unserem Genom einen ungeheuren Schatz an Informationen haben, was unsere eigenen Lebensbedingungen angeht, unsere Möglichkeiten, uns zu entwickeln, alt zu werden, zu erkranken, aber auch, was wir an unsere nächste Generation weitergeben. Und das ist auf der einen Seite eine Last, auf der anderen Seite ist es aber auch eine Chance, und diese Chance ergibt sich in der modernen Medizin dadurch, dass halt genetische Daten in die Diagnostik mit einfließen und uns ein deutlich klareres Bild darüber geben werden, ob Menschen an bestimmten Erkrankungen leiden werden oder wenn sie daran leiden, in welcher Schwere diese Erkrankungen zu erwarten sind. Und dementsprechend können Therapien daraufhin zugeschnitten werden. Auf der anderen Seite bieten diese Daten aber auch einen großen Schatz der neuen Erkenntnis. Das heißt also, Erkrankungen, die wir bisher nicht zuordnen können, die wir nicht verstehen, von denen wir nicht wissen, was deren Ursache ist, auf den Grund zu gehen und eventuell in den Genen halt auch einen Schlüssel dazu zu finden, hier neue Therapien zu entwickeln und neue Ansätze, die Krankheiten zu behandeln. Und die Genomdaten eines Einzelnen bedeuten nichts, wenn sie nicht im Kontext von ganz, ganz vielen Genomen betrachtet werden. Dieser Vergleich ist von großer Bedeutung. Man kann es im Prinzip genauso wie mit einer Impfung vergleichen, ne? Wenn sich nur wenige Menschen impfen lassen, dann gibt es keinen Impfschutz für die Gesellschaft. Wenn nur wenige Menschen ihre genetischen Daten teilen, dann gibt es keinen Nutzen für die Gesellschaft. Nur wenn wir eine große Menge haben, dann können wir halt letztendlich daraus auch profitieren.
Wie genau funktioniert das eigentlich mit dem Datenteilen? Also zum einen, wie werden die Daten erhoben, aber auch, wie funktioniert das Datenteilen in der Praxis?
Der gängige Weg im Moment ist so, dass eine Person zunächst erstmal über die Frage informiert wird, ob sie sich bereit erklären würde, ihre genetischen Daten für die Forschung bzw. für klinische Ansätze, Forschungsansätze zur Verfügung zu stellen. Wenn die Person dann einwilligt, wird diese Einwilligung verschriftlicht Und da steht genau drin, was mit den Daten geschieht und unter welchen Bedingungen diese Daten genutzt werden. Und dass sie auch nicht an Dritte weitergegeben werden können und dass sie auch nicht zu negativen Konsequenzen beitragen können.
Was wären denn zum Beispiel solche negativen Konsequenzen?
Naja, man könnte sich vorstellen, dass wenn ein Mensch in seinem Erbgut die Anlage für bestimmte Erkrankungen trägt, dass das ein höheres Risiko darstellen würde für Versicherungen, diese Person zu versichern. Es könnte auch dazu führen, dass bestimmte Arbeitgeber vielleicht auf die Idee kämen, nachzufragen, ob auch genetisch alles in Ordnung ist und sie keinen Arbeitnehmer einstellen, der für sie ein Krankheitsrisiko darstellen könnte. Es könnte zu Stigmatisierungen innerhalb der Gesellschaft kommen, indem halt bestimmte Veränderungen im Erbgut als nicht gut angesehen werden von bestimmten Menschen und andere ausgrenzen und sagen, die sollen nicht zu uns gehören. Das haben wir in unserer Geschichte leidvoll erlebt, während des Nationalsozialismus, dass Eugenik betrieben wurde. Dagegen haben wir eine ganze Reihe von Gesetzen und Möglichkeiten, die das in unserer heutigen Demokratie verbietet, aber demgegenüber muss man trotzdem immer auf verschiedenen Ebenen gefeit sein.
Daten können also für die Forschung oder auch für klinische Zwecke zur Verfügung gestellt werden. Sind diese Bereiche denn getrennt oder kann ich mir das eher vorstellen wie ein Kreislauf, also dass Erkenntnisse aus der Forschung auch in die Versorgung fließen können und umgekehrt? Da würden ja beide Bereiche sehr von profitieren.
Das sind idealerweise Bereiche, die miteinander sehr in Kommunikation stehen, aber auf der anderen Seite auch voneinander datentechnisch getrennt gehalten werden. Und das trägt auch zur Sicherheit mit bei. Das heißt, ein Patient, der sich bereit erklärt, seine DNA zur Verfügung zu stellen für Forschungszwecke, wird von Anfang an pseudonymisiert. Das heißt also, die Person taucht in den späteren Daten überhaupt nicht mehr auf als Person, sondern nur noch als ein Kürzel. Und die einzige Person, die diesen Kürzel entschlüsseln kann, ist der behandelnde Arzt am Anfang, die Person, zu dem ein Vertrauensverhältnis am Anfang aufgebaut wurde. Und die gibt diese Daten auch nie raus. Das heißt, es muss immer wieder zurückgespiegelt werden zu dieser Person, zu dem Arzt, und dann muss entschieden werden, was mit den Daten passiert. Und auch im Folgenden sind noch verschiedene Stufen der Anonymisierung und der Reduktion der Datenkomplexität so gedacht, dass nur bestimmte vertrauensvolle Personen mit den Daten arbeiten können, die wirklich Informationen in sich tragen, bis hin zu der Form von Daten, die so abstrahiert wurden, dass es schwer möglich ist, daraus wiederum noch die Person zu rekonstruieren, aber trotzdem mit den Daten etwas anfangen zu können.
Also, dass Forschung betrieben werden kann, aber nur solange der Schutz der Patientin bzw. der Daten der PatientInnen gewährt ist.
Der Patient, die Patientin bleibt ständig geschützt. Man braucht überhaupt keine Angst zu haben, dass man hier als Person identifiziert wird in diesem Fall. Natürlich gibt es immer Möglichkeiten, auf Umwegen an solche Informationen heranzukommen und sich diesem zu nähern. Dazu tragen wir Menschen leider selber bei, indem wir zum Beispiel uns in die Hände von kommerziellen Betreibern der genetischen Ahnenschaftsforschung begeben, wie 23andMe, die Daten sammeln, und aus diesen Daten kann letztendlich natürlich auch eine gewisse Linie und auch Verwandtschaftsgrad herausgelesen werden. Viele Menschen mögen das, andere Menschen haben Angst davor. Und dazwischen muss es seriöse Forschung geben, die sagt, die Daten, die wir erheben und die wir nutzen für Forschungszwecke und medizinische Zwecke, kann nicht missbraucht werden.
Es gibt also viele Ebenen, die Sicherheit und Vertrauen schaffen sollen, zum Beispiel Pseudonymisierung, Verschlüsselung, Zugriffskontrollen.
Sichere Übertragungswege gehören auch noch dazu, die sollte man vielleicht auch noch mit benennen. Also Kanäle, wie Daten von A nach B gelangen, beziehungsweise den Ort A gar nicht verlassen, sondern nur am Ort A auch analysiert werden, und nur die Analysen werden außerhalb des Ortes A, an dem die Daten gespeichert sind, auch wirklich an B oder C oder sonstigen Orten genutzt.
Damit diese ganzen Prinzipien im Alltag auch umgesetzt werden, gibt es Vorhaben wie GHGA. Das ist das Deutsche Humangenom-Phenom-Archiv. Jörn, was ist das Besondere daran?
Also GHGA bietet den bestmöglichen aktuellen Standard, mit Genomdaten zu arbeiten. Und das Arbeiten bedeutet, dass sie die Daten für Forschende im Bereich der Grundlagenforschung zur Verfügung stellen, aber auch für Forschende im Bereich der angewandten medizinischen Forschung. Und da wiederum zusammenarbeiten eng mit den Zentren, die die Genomdaten auch wirklich an GAGA geliefert haben. Das heißt, es gibt einen permanenten Feedback, einen Fluss zurück von Informationen von GAGA zu den Kliniken, um natürlich auch den Personen, die ihr Genom für die Forschung zur Verfügung gestellt haben, den Nutzen nochmal wiederzuspiegeln und zu zeigen, dass das auch wirklich für den medizinischen Fortschritt dienen soll und nicht einfach nur für das nackte Wissen.
Genetische Daten sind also viel mehr als nur persönliche Informationen. Sie sind ein echter Schatz für die Forschung. Wenn wir sie sinnvoll und gut geschützt teilen, kann daraus Wissen entstehen, das sehr vielen Menschen hilft. Wichtig dabei ist aber, dass der Datenschutz stimmen muss. Und genau dafür gibt es Initiativen wie GHGA, die verantwortungsvoll mit diesen sensiblen Daten umgehen. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, schaut gerne mal auf unsere Website. Da findet ihr alle Infos. In der nächsten Folge geht es um den Buchstaben H. Mit Julia spreche ich darüber, warum männliche Bienen eigentlich nur halbe Wesen sind. Wir klären auf, ob das ein cleverer Vorteil oder eher eine riskante Schwäche ist.